Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 27. Mai. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral.
Ja, so tönte es, als die Pille vor 60 Jahren auf den Markt kam. Wir fragen nach, welchen Einfluss sie auf die Emanzipation der Frau hatte und wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung in der Zwischenzeit veränderte. Und?
Heutzutage sowieso, alle sind am Handy, alle springen zum Zug und man achtet sich kaum so belanglosen Dingen wie zum Beispiel einem Mülleimer.
Auf den Müll gekommen für die Ausstellung Abfall National haben Carolina Piasecki und Peter Keller silberne Mülleimer in der ganzen Schweiz fotografiert. Die Bilder sind derzeit ausgestellt im Kornhausforum. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Gisela Feutz.
Rettung für das Gosteli-Archiv in Sicht. Das Archiv der Schweizer Frauenbewegung in Worblaufen steht finanziell auf wackeligen Beinen. Nächstes Jahr droht dem Archiv das Finanzielle aus. Wir haben im Rabe Info darüber berichtet. Nun setzt sich die Bildungskommission des Ständerates für den Erhalt des Gosteli-Archivs ein. Die Kommission will in den kommenden Jahren 200 Millionen Franken mehr in die Bildung investieren, als der Bundesrat vorsieht. Ein Teil davon, insgesamt 4 Millionen Franken, soll nach dem Willen der Bildungskommission in die Erhaltung und Weiterführung des Gosteli-Archivs fließen. Der Entscheid wurde einstimmig gefällt. Nun ist der Ball beim Ständerat. Dieser wird in der kommenden Sommersession darüber entscheiden. Die Pannenserie bei der Swisscom reißt nicht ab. Gestern Dienstag ist zum vierten Mal innerhalb 5 Monaten das Swisscom-Netz in weiten Teilen der Schweiz ausgefallen. Während 3 Stunden war das Telefonieren über Mobil- und Festnetz nicht möglich. Vereinzelt waren auch Notrufnummern betroffen. Das berichtet SRF. Die Ursache für die Störung wurde bis anhin nicht kommuniziert. Der Pestizidhersteller Monsanto hat viel mehr Geld bezahlt für Lobbyarbeit, als er angegeben hat. Das berichtet die Taz. Das US-Unternehmen Monsanto steckte 2016 rund 14,5 Millionen Euro in eine Lobbykampagne. Im Transparenzregister jedoch wies Monsanto nur 1,45 Millionen aus, also gerade mal ein Zehntel. Das Transparenzregister von EU-Kommission und Europaparlament soll offenlegen, wie Organisationen mit finanziellen und personellen Mitteln die Politik beeinflussen. Mit der Falschangabe habe Monsanto die Öffentlichkeit in die Irre geführt, sagt die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory. Ziel der Lobbykampagne von Monsanto war die Wiederzulassung von Glyphosat in der EU, was 2017 tatsächlich erfolgte. Dies, obwohl die Weltgesundheitsorganisation den Pestizidwirkstoff als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Schelte für Donald Trump. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat erstmals einen Tweet des US-amerikanischen Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Das Zeugnis fällt schlecht aus. Trump behauptet in seinem Tweet, dass eine Wahl per Brief Wahlbetrug begünstige. Twitter hat diesen Tweet daraufhin mit einem Link ergänzt, der zu einer Seite führt, auf der Trumps Behauptung als unbegründet zurückgewiesen wird. Trump reagierte umgehend. Natürlich auf Twitter. Er warf dem Kurznachrichtendienst vor, sich in die Präsidentschaftswahl vom November einzumischen. Twitter unterdrücke die Redefreiheit und er als Präsident werde dies nicht zulassen, sagt Donald Trump. Gemäß einer Statistik der Washington Post habe Trump seit Beginn seiner Amtszeit mehr als 18.000 falsche oder irreführende Aussagen auf Twitter getätigt. Das berichtet unter anderem die Zeit. Zum Wetter. Morgen Donnerstagmorgen zeigt das Thermometer noch kühle 8 Grad. Im Verlauf des Tages klettert es dank Sonnenschein auf 22 Grad. Und auch das verlängerte Pfingstwochenende verspricht schönes Wetter mit höchstens einem bis zwei Wölkchen bei rund 19 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleich blicken wir hier in der Sendung zurück auf 60 Jahre Pille. Erst übergeben wir das Mikrofon, aber noch der Zürcher Musikerin Ai Weng. Hier ist sie mit Orange Dreamer.
Flat waves when exploring for the noon, two bands in black shades. My soul on exhibit, unlatched in glass case. In a wonderful mood, stuck in a colorful room. Don't ever trouble me, blues. I hate troublesome news. Never running confused, spend every summer enthused. Found a wonderful muse, now I'm 200 and tuned. Under the sun and the moon, going 202. I got third eye visions, I invite you to view. Where could I buy this tune? I really like this groove. I'm in this righteous mood, throwing my brightest hues.
Rabe Info.
Sechzig Jahre ist es her, da kam in den USA die erste Anti-Baby-Pille auf den Markt. Davor mussten Frauen oft mehr Kinder auf die Welt bringen, als sie wollten, denn andere Verhütungsmittel waren meist unzuverlässig oder schlicht verpönt. Mit der Einführung der Pille sank aber nicht nur die Zahl der ungewollten Schwangerschaften, sondern auch die Säuglings- und Müttersterblichkeit. Inwiefern trug die Pille zur Emanzipation der Frauen bei und wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung in der Zwischenzeit verändert? Zum Pillenjubiläum habe ich mich auf Spurensuche begeben.
Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben, um es dann später, wenn es in der Ehe darauf ankommt, es dann auch zu können.
Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
Ich bin für die Pille, weil ich meine, dass sie von jungen Leuten richtig angewendet viel Unglück verhindern kann, weil junge Leute ihren Gefühlen erlegen, Kinder in die Welt setzen, mit deren Erziehung sie aufgrund ihrer Jugend nicht fertig werden.
Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral.
Diese Zitate stammen aus dem Jahr 1961, gesammelt von der Stiftung Haus der Geschichte. Dass die Gesellschaft damals sehr bieder und lustfeindlich gewesen sei, weiß auch Katrin Wegner, Autorin des Buches Die Pille und ich.
Die Verhinderung einer Schwangerschaft galt als Teufelswerk und der Geschlechtsverkehr als Lusterfüllung, offiziell als Laster. Von daher hat die Pharmaindustrie erstmal die Pille auch gar nicht als Verhütungsmittel angepriesen, sondern hat sie als ein Arzneimittel nur an verheiratete Frauen ab 2 Kindern verschrieben, die oft sehr starke Menstruationsbeschwerden hatten. Und dass die Pille eine verhütende Wirkung hat, stand im Beipackzettel ganz unten, ganz klein. Und von daher stieß die Pille auf eine Zeit, in der das ganz als Teufelswerk verschrien war.
Der Zugang zum zuverlässigen Verhütungsmittel gab es anfangs also nur für kinderreiche Ehefrauen. Andernfalls, so die weit verbreitete Befürchtung, drohe der Niedergang von Anstand und Moral. So erklärte auch ein Psychologe im ORF.
Für uns ist die Pille auf jeden Fall keine Lösung zur Geburtenregelung. Sie würde unsere Frauen nur demoralisieren und die Männer haben vollkommen recht, wenn sie sagen, ich mache meine Frau nicht zu einem Freudenmädchen.
So ganz ungewöhnlich war es nicht, dass das Thema Sexualität öffentlich verhandelt wurde. Bereits 1948, also über 10 Jahre vor der ersten Pille, kam in den USA der erste Kinsey-Report heraus über das sexuelle Verhalten des Mannes. Mitte der 50er Jahre folgte dann derjenige zur Frau.
Und das löste einen Riesenskandal aus, weil immer der Versuch da war, die weibliche Lust zu unterdrücken. Und plötzlich bekam über diesen Kinsey-Report der Veröffentlichung in den 50er Jahren die weibliche Sexualität eine Eigenständigkeit zugesprochen, losgelöst von der Fortpflanzung, dem reinen Lustgewinn dienend. Das war skandalträchtig und trotzdem stieß auch das auf ein breites Interesse und befreite damit die Sexualität eigentlich schon vor Einführung der Pille, wenn auch nur in Form einer geistigen Vorarbeit.
Diese geistige Vorarbeit war dann auch mit ein Grund, dass die Pille in den 60er Jahren ihren Siegeszug antrat. Frauen in vielen Teilen der Welt gab sie endlich die Möglichkeit, Sexualität vom Kinderhaben zu trennen. Eine gesellschaftliche Entwicklung mit weitreichenden Konsequenzen.
Die Pille hat natürlich dazu geführt, dass man ein selbstbestimmtes, befreites Leben führen konnte, dahingehend, dass eine eigene Lebensplanung möglich war, losgelöst von der Möglichkeit, schwanger zu werden, was die Emanzipation auf jeden Fall vorangetrieben hat, dahingehend, dass eine Frau einfach ihr Leben viel stärker in die Hand nehmen konnte und dann selbst bestimmen konnte, ob sie studieren möchte, welchen Beruf sie einschlagen möchte. Also das Ganze hat schon zu einer Gleichberechtigung geführt, die auch in der Wirtschaft dahin ging, dass Frauen nicht mehr nur an Küche, Ehemann, Kirche gebunden waren.
Statt an den heimischen Herd zog es ab Mitte der 60er Jahre deutlich mehr junge Frauen an die Unis, da sie nun selbst entscheiden konnten, wann sie schwanger wurden und wie viele Kinder sie haben wollten. Auch verschrieben immer mehr Ärzte die Pille an Frauen, die nicht verheiratet waren.
Das hat mehr und mehr dazu geführt, dass Partnerschaften gebildet wurden, die miteinander sprachen, die in der Debatte waren, was einander gut tat. Also die Pille hat im Prinzip dazu geführt, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern zu klären. Die Pille löste zunächst einmal nicht die Probleme, die sich innerhalb von Beziehungen in Bezug auf Liebe, Sex, Partnerschaft ergaben. Es dauerte oft Jahre bis zu einer gleichberechtigten Partnerschaft. Man musste das ja erstmal leben, sich selbst erstmal erfahren, seinen eigenen Körper kennenlernen. Und die Pille hat auf jeden Fall dazu beigetragen, da plötzlich so eine ganz andere Partnerbeziehung zu schaffen.
Trotz den vielen möglichen Nebenwirkungen, heutzutage verhüten weltweit rund 100 Millionen Frauen mit der einstmals so umstrittenen Pille. Vom Symbol der sexuellen Befreiung zur Lifestyle-Droge, So lautet denn auch der Untertitel des Buches von Katrin Wegner. Und auch der Arzneimittelexperte Gerd Glerske stellt gegenüber Arte fest, dass sich die Wahrnehmung der Pille in den letzten Jahrzehnten klar verschoben habe. Von diesen kosmetischen Vorteilen wissen denn auch einige junge Frauen auf Arte zu berichten. Und eine andere junge Frau ergänzt: Mit über 250 Frauen aus verschiedenen Generationen hat Katrin Wegner für ihr Buch über die Pille gesprochen. Dass die Pille einst die Großmütter sexuell befreite, sei für junge Frauen heute unvorstellbar, bemerkte sie. Denn die Pille sei mittlerweile vollkommen selbstverständlich geworden.
Man nimmt die Pille, um sich schön schlucken zu können. Also das war eine Botschaft, die man in Frauenzeitschriften finden konnte, die man in Internetseiten an junge Frauen, an junge Mädchen gerichtet finden konnte. Und von daher ist die Pille heute einmal das bequeme Verhütungsmittel, aus dem Leben gar nicht wegzudenken. Aber die Pille ist eben auch ein Mittel, um sich selbst zu optimieren. Gerade wenn man so als Frau, als Mädchen dem Zyklus unterworfen ist und mit Stimmungsschwankungen umgehen muss, dann wird sie gerne eingesetzt, um zu sagen, naja, nimmst du die Pille, dann hast du halt einen gleichwertigen Östrogenspiegel, Gestagenspiegel, der dann ausgleichend wirkt. Also die Pille ist schon vom Symbol der sexuellen Befreiung zum Lifestyle-Produkt geworden.
Das sagt Katrin Wegner. Ihr Buch »Die Pille und ich« ist im Verlag CH Beck erschienen.
Radio Info. Kultur.
Sie sehen alle praktisch gleich aus und sind eigentlich keine Schönheiten. Die Abfalleimer. Meistens sind sie silbern und auf Hochglanz poliert, manchmal sind sie in Rauch gehüllt, wenn eine Zigarette nicht richtig ausgedrückt wurde. Rund 700 Kilogramm Abfall verursacht jede Schweizerin und jeder Schweizer pro Jahr, das entspricht dem Negativrekord in Europa. Allerdings legt die Schweiz großen Wert auf ein sauberes Auftreten, entsprechend gibt es an jeder Ecke einen Abfalleimer. Die beiden freiberuflichen Fotografierenden Carolina Piasecki aus Thun und Peter Keller aus Lugano sind 3 Jahre lang quer durch die Schweiz gereist und haben silberne Müllkübel fotografiert. Eine Auswahl der Fotografien ist nun im Berner Kornhausforum zu sehen. Sie heißt Abfall National. Gisela Feutz hat sie für uns besucht und dort Fotografin Carolina Piasecki und Fotograf Peter Keller getroffen.
Wir sind hier in der Ausstellung Abfall National. Zu sehen gibt es Abfalleimer. Warum fotografiert man Abfalleimer?
Warum Abfalleimer? Weil die Schweiz ein sauberes Land ist, obwohl sie ein wohlhabendes Land ist mit einer ausgeprägten Konsumgesellschaft. Und da haben wir uns gefragt, wie funktioniert das sauberes Land und Wegwerfgesellschaft? Und bei unseren Gedanken haben wir gemerkt, dass das so ist, weil in der Schweiz eine enorme Infrastruktur dahinter steht, die unsichtbar ist, meistens zumindest unsichtbar ist, mit Ausnahme der Abfallkübel. Die stehen da quasi als Botschafter dieser Infrastruktur, interagieren mit uns, nehmen uns den Müll ab und den Leuten, die dahinter stehen, die den ganzen Müll dann wegmachen, haben wir dieses Projekt gewidmet.
Und wie seid ihr konkret vorgegangen mit der Auswahl der Abfalleimer?
Wir haben in Zürich begonnen und uns mal einen Überblick verschafft, was es so gibt. Und dann sind wir in die Kantonshauptorte gereist und haben fotografiert, was uns vor die Augen kam.
Bei den Fotografien, die hier zu sehen sind, sind immer zwei Bilder nebeneinander abgebildet. Was war denn die Idee bei diesen Kompositionen?
Wir haben uns die Aufgabe eigentlich geteilt. Also Carolina hat eine Serie von Mülleimer porträtiert, als wären sie Models in der Stadt. Und alle vertikalen Bilder in diesen Kompositionen sind von ihr. Und meine Aufgabe war mehr als Straßenfotograf, das Benehmen der Leute im urbanen Raum, im Umgang mit Müll und Abfall zu fotografieren. Und wo wir sie dann zusammengestellt haben, haben wir gemerkt, dass die Zusammenstellung die Bilder stärker macht und auch witziger macht.
Ihr seid in allen Kantonen der Schweiz gewesen, habt Abfalleimer fotografiert. Gibt es denn Unterschiede in den Kantonen? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachregionen, was Abfallentsorgung anbelangt?
Ja, absolut. Also grundsätzlich ist es in der Westschweiz, war es für uns fotografisch viel interessanter. Es bietet viel mehr Sujets, ohne dass man sie suchen muss. Hingegen in der Ostschweiz gab es Orte, die relativ schwierig für uns waren. An denen haben wir sehr hart arbeiten müssen.
Was heißt, bietet mehr Sujets konkret?
Die Mülleimer waren spannender. Sie hatten so etwas Verlottertes, aber charmant Verlottertes. Hingegen in der Deutschschweiz ist alles so akkurat und alles so sauber und alles so uncharmant, sag ich mal. Und auch in der Westschweiz ist allgemein, auch vom Verhalten von den Leuten, von dem Müll, den Peter fand, ist es einfach spannender. Und auch von der Architektur, für mich war es auch wichtig, die jeweilige Architektur der Stadt mit einzubeziehen. Und da war das zum Teil einfacher. Einfach, weil die Mülleimer vielleicht auch an anderen Orten standen als jetzt zum Teil in der Ostschweiz.
Gab es denn eine Einsicht, die Sie erlangt haben beim Fotografieren dieser Mülleimer?
Also ich für mich habe aus dem Projekt folgendes Resümee ziehen können. Also ich möchte die Menschen dazu aufmuntern, dass sie sich mehr achten, wenn sie im öffentlichen Raum unterwegs sind. Oft heutzutage sowieso alle sind am Handy, alle springen zum Zug und man achtet sich kaum so belanglosen Dingen wie zum Beispiel einem Mülleimer. Und durch unser Projekt habe ich gemerkt, auch so banale Mülleimer haben ihre Faszination. Es spiegeln sich die Farben drin, es reflektiert sich die Umgebung in den jeweiligen Chromstahl-Containern zum Beispiel. Und ich will die Leute aufmuntern, einfach auch banale Dinge mal anzusehen.
Lass uns doch mal zu einem Bild gehen. Können Sie das kurz beschreiben für uns?
Wir haben in Genf einen ganz speziellen Mülleimer gefunden. Der sieht aus, als wäre er vor sehr vielen Jahren hingestellt worden und ist vergessen worden. Er sieht aus wie eine umgedrehte Laterne mit einem knallgelben Plastiksack innen. Und das war auch der einzige, den wir weit und breit gesehen haben. Also es war ziemlich skurril, dieser einzige Mülleimer in dieser besonderen Form.
Ein einziger Mülleimer mit einem gelben Plastiksack daneben. Herr Keller, Ihr Bild, das vertikale Bild, was haben Sie da aufgenommen?
Ja, eigentlich etwas, was ich immer wieder in den Städten gefunden habe, so liegen gelassener Abfall mitten in einer an sich sehr sauberen Straße, wo man sich fragt, warum ist er da? Es gibt auch andere Beispiele. Wir haben ein Fahrrad in einem Fluss gefunden. Wir haben eine riesen Kartonschachtel in einem stillgelegten Springbrunnen gefunden. Und was aber auch interessant ist, ist, dass wenn man eine halbe Stunde oder Stunde später wieder an diesen Ort kommt, ist der Müll weg. Also irgendwer hat es dann entsorgt.
Peter Keller und Carolina Piasecki haben wir gehört. Die Ausstellung mit den Fotografien von Mülleimern aus der ganzen Schweiz kann noch bis 25. Juli im Kornhaus Forum besucht werden. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 27. Mai. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11, dann unter anderem mit einem Beitrag über VerkäuferInnen des Surprise Magazins. Beigetragen zu dieser Sendung hat Gisela Feutz und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut, habt nach Sorge. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.